50 Jahre Olympische Winterspiele 1976.
Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge der Podcast-Sendung 50 Jahre Olympische Winterspiele 1976. Diese Folge widmet sich einem einzelnen Beitrag der Publikation zu den Olympischen Winterspielen in Innsbruck, die wir in Folge 6 dieses Podcasts zum Thema hatten. Mit Andreas Braha sprechen wir über seinen Beitrag »Geteilte Welt im Schnee«, die Olympischen Winterspiele in Innsbruck vor dem Hintergrund des Ost-West-Konfliktes und der deutsch-deutschen Sportbeziehungen. Aus organisatorischen Gründen haben wir das heutige Gespräch online aufgezeichnet. Wie immer geht es nach dem Jubiläumsmarsch gleich los.
Lieber Andreas, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir über deinen Beitrag aus unserem Olympiabuch Olympische Winterspiele in Innsbruck, Vorgeschichten, Bedeutungen, Nachwirkungen zu sprechen. In dem Buch hast du einen Beitrag geschrieben mit dem Titel Geteilte Welt im Schnee, die Olympischen Winterspiele in Innsbruck vor dem Hintergrund des Ost-West-Konfliktes und der deutsch-deutschen Sportbeziehungen. Jetzt werden wahrscheinlich die meisten oder viele Zuhörer und Zuhörerinnen mit deiner Person nicht ganz vertraut sein. Darf ich dich vielleicht bitten, dass du dich in ein paar Sätzen einmal kurz vorstellst und was du denn beruflich machst?
Ja, mein Name ist Andreas Braher. Ich bin Zeithistoriker und Sporthistoriker. Beschäftige mich seit Jahren sehr intensiv auch mit der österreichischen Sportgeschichte in nationalen, aber internationalen und globalen Kontexten und insbesondere mit Fußball, aber eben auch Skisport und Wintersport und habe sehr viele Forschungen betrieben und auch eine Studie geschrieben über den österreichischen Skisport im Kontext des Nationalsozialismus, wobei da sehr stark sozusagen auch die Vorgeschichte und die Nachgeschichte mit einfließt, also wie es eigentlich dazu gekommen ist und wie der Umgang im Sport, im Skisport dann war nach 1945, was den Nationalsozialismus betrifft und die nationalsozialistische Vergangenheit. Und bin momentan tätig oder arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Museum Arbeitswelt in Steyr, als Ausstellungskurator und Kulturvermittler. Und ja, das ist einmal soweit zu meiner Person.
Du betrachtest ja die Spiele von 64 und 76. Da sind wir ja dann schon natürlich in der Nachkriegszeit, aber dann ja auch schon in der Zeit eben des Kalten Krieges und des Ost-West-Konfliktes. Wie war denn die Herangehensweise? Sind unsere Herausgeber an dich herangetreten mit dem Themenwunsch oder war das dann doch irgendwo auch ein Thema, was du schon so am Rande ein bisschen betrachtet hast, aber noch nicht weiter in die Tiefe gegangen bist?
Die Idee ist entstanden eigentlich vor ein paar Jahren, wie es diese Tagung gab zur Sportstadt Innsbruck, eben in Innsbruck, wo auch die Herausgeber dieses Bandes dazu eingeladen haben und wir haben uns dort getroffen und ich habe zu meinem Thema referiert, also das Skisportthema im Nationalsozialismus. Wir haben uns dann aber gleich in weiterer Folge über diesen geplanten Olympiaband unterhalten zu den Olympischen Winterspielen in Innsbruck. Und ich habe gesagt, da gäbe es ja auch sozusagen noch Themen, die da in diesem Kontext wenig beleuchtet worden sind und wenig behandelt worden sind. Und ich habe dann vorgeschlagen, auch das Thema des Ost-West-Konfliktes beziehungsweise des Kalten Krieges damit aufzunehmen und auch dieser Geschichte der DDR, ja, und der innerdeutschen Beziehungen zwischen DDR und BRD und sich das mal anzuschauen und welche Rolle da eigentlich auch Österreich oder Innsbruck auch gespielt hat in diesem Kontext, weil das eigentlich kaum beleuchtet worden ist bisher. Und ich habe dann sozusagen dem Herausgeberteam den Vorschlag gemacht, ich könnte dieses Thema übernehmen und bearbeiten. Und für mich ist schon so als Historiker, dass eigentlich die europäische Nachkriegsordnung sozusagen ja nicht zu erklären ist, wenn man sich nicht da die Vorgeschichte anschaut. Also sprich sozusagen, dann kommen wir wieder auf das Thema Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg und so weiter. Und das hat sozusagen dann seine Fortsetzung in dieser europäischen Nachkriegsordnung nach 1945, was sozusagen dann die Trennung in diese beiden deutschen Staaten betrifft, also DDR und BRD und natürlich auch die Teilung der Welt, sagen wir jetzt in Ost und West. Vielleicht noch ein Punkt, was ich da erwähnen kann. Ich habe mich in der Vergangenheit auch schon mit dem Thema auch beschäftigt in universitären Kontexten, bei Lehrveranstaltungen, die ich an der Universität Salzburg gehalten habe mit Studierenden, sprich in Seminaren, wo wir das Thema sozusagen auch des DDR-Sports aufgegriffen haben und auch behandelt haben, auch in Seminararbeiten. Und dem wollte ich mal nachgehen, weil es sozusagen schon interessant ist, dass eben auch gerade im österreichischen Sport dieses Thema sozusagen eine Rolle spielt, aber eigentlich kaum behandelt wird.
Da schließt sich natürlich für mich gleich die Frage noch an, wie ist denn generell die Quellenlage, sei das jetzt BRD oder DDR, wann sind denn da die Archive oder die Quellen überhaupt zugänglich geworden?
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Quellenlage mittlerweile schon viel besser ist als nur vor 30 Jahren, sage ich mal, kurz nachdem sozusagen auch die Mauer gefallen ist und sozusagen diese deutsche Wiedervereinigung stattgefunden hat. Da war es natürlich noch sehr, sehr schwierig, sozusagen an zuverlässige Quellen zu kommen und an Dokumente, die die Staatssicherheit betreffen, also Stasi-Akten jetzt im Detail, aber eben auch Akten der SED-Führung, der DDR, die waren zu diesem Zeitpunkt natürlich noch geschlossen, die mussten sozusagen auch noch gesichtet werden. Mittlerweile hat sich da sehr, sehr viel getan, weil auch im Bundesarchiv in Berlin beispielsweise diese Akten auch zum Großteil mittlerweile zugänglich sind. Eben nicht nur physisch sozusagen, also gewisse Bestände sind mittlerweile auch digital verfügbar. Das heißt, sie sind online auffindbar. Es sind manche Dokumente auch online freigeschalten oder freigegeben. Das heißt, man hat da wirklich auch von anderen Orten Zugriff auf diese Akten, zumindest auf die Digitalisate, was natürlich wirklich die großen Bestände betrifft. Und wenn man nur einmal in die Tiefe gehen will, muss man schon sozusagen vor Ort recherchieren, auch im Bundesarchiv. Aber da hat sich natürlich schon einiges getan. Das heißt, es sind einfach Archive geöffnet worden, die vorher eben in der DDR oder in Ostdeutschland waren. Und es gibt auch mittlerweile sehr viel Forschung in dem Bereich, gerade in Deutschland. Also da ist gerade die sporthistorische Forschung, hat auch da sehr viel aufgearbeitet in den letzten 20, 30 Jahren, kann man sagen. Es ist schon so, dass, glaube ich, vieles noch nicht aufgearbeitet worden ist, Einzelaspekte. Was interessant wäre, wären eben gerade so Vergleiche auch zu anderen europäischen Ländern und was da diese Sportbeziehungen betrifft. Also ich sage jetzt einmal DDR Österreich beispielsweise oder BRD Österreich DDR in diesem Beziehungsgeflecht oder Dreieck. Da braucht es natürlich schon noch Untersuchungen und auch, sage ich mal, von österreichischer Seite her ist da wenig passiert oder gemacht worden in dem Bereich.
Jetzt haben wir natürlich schon ein bisschen vorgegriffen auf das Thema BRD, DDR. Ich würde gerne in einem ersten Schritt vorher auch nochmal zu sprechen kommen, also mal den größeren Blick sozusagen auf Ost-West und eigentlich die Rolle Österreichs sozusagen als Gastgeber. Vielleicht kannst du uns auch einen Einblick geben, wie sie Österreich dargestellt hat oder versucht hat darzustellen als Gastgeber oder auch die Situation gehandelt hat mit diesem Konflikt. Ist natürlich eine schwierige, große Frage, ist mir klar.
Ist eine sehr schwierige, große Frage und ich kann es wahrscheinlich auch nur sozusagen in einem kleineren Teil beantworten oder nicht zur Gänze, weil da fällt natürlich auch die Zeit dazu. Also man muss sich auch die Nachkriegspolitik und die Nachkriegsordnung anschauen in Europa und speziell in Österreich. Also man sieht ja, dass sich Österreich da sehr früh und sehr stark bemüht, sich als neutrales Land innerhalb der Staatengemeinschaft, also innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft da zu positionieren und da im Prinzip eine Art Vermittlerrolle will zwischen Ost und West, ja, also zwischen diesen beiden Blöcken, die da entstehen, und so eine Art Brückenkopf bildet, ja, das kann man schon auch sagen. Nicht nur im Sport, sondern überhaupt auf anderen Ebenen auch und in anderen Bereichen international gesehen. Man sieht es ja an Wien sehr, sehr schön, an dem Standort, wo dann internationale Organisationen entstehen, die sozusagen auch im Prinzip das gemeinschaftliche Leben auf staatlicher Ebene eigentlich gestalten sollen, ja, und ausverhandeln sollen. Und da sieht sie Österreich sozusagen in seiner neutralen Position. Das wird ja immer wieder betont, auch von der Politik sozusagen in dieser Vermittlerrolle, ja, in dieser neutralen Rolle, wo man schauen will, dass man diese Balance findet und erhält, ja. Und Österreich hat natürlich da diesen Vorteil, dass sich die Zweite Republik ja nach 45 zunächst einmal auf diesen Opfermythos beruft, ja, und aufgrund dieser Moskauer Deklaration sozusagen als Opfer des Nationalsozialismus auch begreift, was ja auch sozusagen auf gewisse Art und Weise anerkannt wird, international zunächst, ja, und sich damit sozusagen mehr oder weniger freispricht von dieser nationalsozialistischen Vergangenheit. Und jetzt sagen aus diesem Kontext heraus oder aus diesem Zusammenhang heraus gelingt sozusagen Österreich auch da diese neutrale Position einzunehmen. Ja, also hat da Österreich eine andere Ausgangsposition als beispielsweise die BRD, ja, die als Nachfolgestaat sozusagen von NS-Deutschland sofort natürlich als der Hauptaggressator und natürlich der Täter gesehen wird und da sozusagen auch diese Verantwortung und diese Hauptlast übernimmt, ja, und auch zu tragen hat und tragen muss, ja, was die NS-Vergangenheit betrifft. Das ist bei Österreich anders. Das sieht man auch daran, dass Österreich sehr schnell wieder auf sportlicher Ebene diese internationale Reputation bekommt, sehr früh eben auch an internationalen Bewerben teilnehmen darf und kann, ja, und dort akzeptiert wird. Im Gegenteil zu Deutschland, beispielsweise unter BRD, die erst viel später starten darf bei internationalen Bewerben. Österreich nimmt beispielsweise schon 1948 an den Olympischen Sommer- und Winterspielen teil. Ja. Das ist sozusagen auch eine Art Anerkennung. Und diese Rolle nutzt Österreich auch sehr gut und sehr stark auf sportpolitischer Ebene. Und das lässt sich dann sozusagen auch beobachten im Hinblick auf die nächsten oder kommenden Olympischen Spiele, auch jene, die dann in Innsbruck stattfinden, 1964 und dann 76.
Also 64, würdest du sagen, ist auch die Vermittlerrolle noch recht stark? Gibt es dann einen Paradigmenwechsel? Wahrscheinlich nicht, aber doch eine gewisse Veränderung, wie man dann als Gastgeber auftritt zwischen 64 und 76?
Ja, nein, es hat sich auf jeden Fall verändert. Also ich sage jetzt einmal, geopolitische Situation hat sich natürlich verändert von den 60er zu den 70er Jahren. Wirtschaftspolitisch hat sich quasi in diesem Kontext natürlich auch einiges verändert und auch anders entwickelt und auch auf nationaler Ebene. Also es war natürlich so, wenn man sich die 60er Jahre anschaut, die kann man sozusagen schon als Konsolidierungsjahre sozusagen sehen in Österreich, in der Zweiten Republik. Also natürlich geht es schon in den 50er Jahren sehr stark los und dann mit Ende der Besatzung 1955, wo sozusagen dann wirklich diese Unabhängigkeit kommt. Und dann sozusagen festigt sich eigentlich erst so richtig diese Zweite Republik in Österreich. Und das wird natürlich auch ganz stark sozusagen politisch und sportpolitisch auch betrieben. Und man sieht es zum Beispiel auch an dem Dreifachsieg von Toni Seiler ganz schön. Ja. Also 56, das war wirklich so ein markantes Jahr und das folgte im Prinzip ja ein Jahr nach dem Staatsvertrag, mehr oder weniger kann man sagen. Und damit wird sozusagen auch die Zweite Republik so richtig einzementiert. Ja. Und dann geht es sozusagen mehr oder weniger schon bergauf in den Wohlstand rein, ja, in den beginnenden Wohlstand. Und da spielen natürlich dann 64 die Olympischen Spiele in Innsbruck eine sehr, sehr tragende Rolle, weil man da erstmals auch sich wirklich als fortschrittliches, modernes Land präsentieren kann, der internationalen Staatengemeinschaft im Sport eben auch und über den Sport, ja. Und das ist was man natürlich auch mitverkaufen will, ja, und auch mittransportiert. Also medial, das sieht man sozusagen auch an der Berichterstattung, sieht man natürlich auch an dem ganzen Marketing, an der Werbung, wie die Spiele nach außen getragen werden. Und gleichzeitig sozusagen schaut man sich als freundliches Gastgeberland da zu positionieren, ja, in den 60er Jahren da. Und was natürlich da noch, wenn wir jetzt wieder auf die DDR und die BRD eingehen, die Situation ist die, natürlich der Mauerbau kommt 1961. Also 1961 wird die Berliner Mauer gebaut, ja, oder geht's los sozusagen mit dem Mauerbau. Aber in den 60er Jahren startet DDR und BRD noch gemeinsam. Ja, es gibt sozusagen eine gesamtdeutsche Mannschaft und die international sozusagen auch gemeinsam auftritt oder auftreten soll, sagen wir so. Es gibt schon gewisse Spannungen und da versucht natürlich Österreich, auch wenn man sich nach Westen orientiert und sozusagen sich als demokratisches Land dem Kapitalismus öffnet, dem US-amerikanischen, versucht man sich da beiden Ländern, sowohl der DDR wie auch der BRD auf sportlicher Ebene zu begegnen, ja, und die relativ gleich zu behandeln, ja. Und in den 70er Jahren, also dann bei den zweiten Olympischen Spielen in Innsbruck, ändert sich das schon sehr stark, weil die Stimmung ist eine ganz andere. Die Stimmung ist von internationalen Konflikten geprägt, ja. In Europa, aber generell auf der Welt. Das drückt sich auch sportpolitisch aus, bei internationalen Veranstaltungen, gerade bei Olympischen Spielen. Also wir reden da von diesen kriegerischen Auseinandersetzungen in Vietnam, Yom Kippur-Krieg, aber eben auch dann 1972 das Attentat, ja, der Terroranschlag, der palästinensische auf die israelische Mannschaft, also die Geiselnahme, die ja zu mehreren Toten führt. Das führt natürlich zu einer Veränderung. 72 Olympische Sommerspiele in München, das sind zunächst einmal sehr freundliche, friedliche Spiele. Man versucht da wirklich diese internationale Völkergemeinschaft im Sport hochzuleben. Und dann passiert dieses Ereignis. Und das ist natürlich sehr tiefgreifend und das wirkt sich auch auf die Olympischen Winterspiele dann in Innsbruck aus. Das führt auch dazu, dass sie diese Veranstalter oder das Organisationskomitee irgendwie nur viel stärker bemüht, sozusagen das als Friedensspiele halt auch irgendwie über die Bühne zu bringen, wo man natürlich auch dementsprechend da die Sicherheitsvorkehrungen im Vorfeld verschärft, ja, und schaut, dass da ja nichts passieren kann. Das ändert sich natürlich wirklich radikal, weil das ist 64 eigentlich kaum ein Thema, kann man sagen. Das ist natürlich da ganz anders. Also dann wirklich rigoroser Beamte in Einsatz auf nationaler, aber internationaler Ebene, also wo Experten, Expertinnen dazugeholt werden und wo man schaut, dass eben da nichts sozusagen vorkommt.
Bei meinem Gespräch mit den Herausgebern haben wir da eh auch drüber gesprochen kurz. Und ich glaube, da wäre wahrscheinlich dann ganz wichtig, weil es ja noch die Akten gibt bei der Polizei mit den Sicherheitskonzepten von 64 und 76. Wir haben es damals schon mal erwähnt. Da wäre natürlich noch Potenzial für die Forschung, sich damit mal wirklich auseinanderzusetzen und auch schauen, vergleichend, wie 64 und 76 der ganze Apparat sich verändert. Wäre sicherlich wahnsinnig interessant.
Also ich glaube auch, dass es da neue Erkenntnisse oder es könnte zu neuen Erkenntnissen kommen, wenn man bei den Akten, was auch das Innenministerium betreffen, beispielsweise in dieser Zeit, also 60er, 70er Jahre, die da wirklich die Name näher und im Detail anschaut, was da eben für Sicherheitskonzepte gegeben hat und wie da umgegangen worden ist, sozusagen auf nationaler und internationaler Ebene, um eben auch vorzubeugen. Und da kann man sicherlich nur auf vergleichender Ebene einiges rausfinden. Da müsste man nur tiefer graben, eigentlich. Ja.
Bleiben wir vielleicht wirklich jetzt gleich bei der DDR und BRD. Wie ich den Artikel gelesen habe oder den Beitrag gelesen habe, es liest sich ja schon ein bisschen wie ein Spionageroman von Ian Fleming. So wie sozusagen das Miteinander, ich weiß ja dann eben eigentlich nicht, also 76 muss ich jetzt dazu sagen, 76 natürlich. Das war schon ein unser System gegen euer System. Kannst du uns vielleicht einfach auszugsweise ein paar Beispiele geben, wie sowas dann wirklich in Realität dann auch niedergeschlagen hat, dieser Konflikt der Innerdeutsche?
Ja, also wie du schon sagst, das ist tatsächlich eigentlich, liest es sich manchmal wie ein Art Thriller, ja, oder Spionage-Roman oder Krimi. Und es sind da wirklich zwei Welten eigentlich aufeinander geprallt bei diesen Olympischen Spielen. Zwei Sportsysteme, die sehr unterschiedlich waren von ihrer Ausgestaltung, aber auch von ihrer Ideologie und ihren Hintergründen, wobei sie sozusagen gemeinsame Wurzeln haben und eine gemeinsame Sporttradition, was ja total spannend ist. Ja, also wenn man sie in die BRD und die DDR ansieht, also sie greifen ja sozusagen auf dieselbe Sporttradition zurück. Aber nach 1945 geht es in unterschiedliche Richtungen. Ja. Also einerseits Richtung Westen, andererseits im Osten, wenn man das jetzt mal ganz vereinfacht so sagen will. Ja, die DDR begreift sich eigentlich schon sehr früh als dieses Sportwunderland. Und wie sie da sozusagen als Sportwunderland verkaufen und vermarkten und natürlich auch so die Bedeutung und die Überlegenheit des Sozialismus auch demonstrieren. In Wahrheit natürlich hat das sehr stark auf einer Ausbeutung der Menschen und dementsprechend der Körper beruht, wenn man sich das einmal so ansieht, dieses Sportsystem. Und da komme ich eben zu dem Punkt, was du auch angesprochen hast oder gesagt hast. die DDR hat wirklich versucht, sagen, im Zuge dessen, dass sie sich da wirklich als dieses Sportwunderland verkaufen wollte, das System wirklich auf eine perfide Art und Weise auf die Spitze zu treiben. Und was die Verwissenschaftlichung betrifft, ja, das heißt, man hat da wirklich mehr oder weniger keine Kosten und Mühen gescheut, den Sport natürlich unter diese staatliche Kontrolle zu bringen, aber damit auch gleichzeitig dieses Sportsystem massiv auszubauen. Das heißt, es ist sehr viel Geld da reingeflossen, um das auch zu verwissenschaftlichen, um die Sportmedizin auf den höchsten Stand der Dinge zu bringen. Und damit verbunden war natürlich auch das Doping. Ja. Mhm. Also man weiß das heute mittlerweile, dass in der DDR unter staatlicher Kontrolle es immer wieder zu Doping gekommen ist im Spitzen- und Leistungssport. Und das war eben auch das präferierte Feld, wo der DDR-Staat eingegriffen hat. Und da sind wirklich systematisch Sportlerinnen und Athletinnen ja gedopt worden, beziehungsweise unter Einfluss von Medikamenten gestellt worden eigentlich. Was natürlich auch zu Langzeitfolgen geführt hat. Ja. Nicht nur individuell gesehen, sondern halt auch sozusagen gesamtgesellschaftlich. Und da ist, das ist ein Punkt sozusagen, wo das DDR-System massiv eingegriffen hat. Ja, das hat natürlich auch dazu geführt, dass man im Spitzen- und Leistungssport eben diese Leistungen erbringen konnte. Und das war dann auch der Punkt, wo andere Staaten halt immer wiederum auf die DDR geblickt haben und geschaut haben, was ist da eigentlich los, wie kann es das geben, dass die so gut sind in einem gewissen Bereich.
Und vor allem, ich glaube, ja, in die Medaillenspiegel waren sie ja dann, also in Innsbruck waren sie nicht voran, weil die UdSSR, aber ich glaube dann in weitere Spiele war die DDR immer höchst erfolgreich und unter den Top-Nationen während der Spiele, vom Medaillenspiegel
her. Genau. Sie waren da auch, wenn man sozusagen, man sieht zum Beispiel im Vergleich mit anderen sozialistischen Staaten Osteuropas immer vorne oder relativ weit vorne und an der Spitze. Das hat natürlich auch zu Konflikten sozusagen mit der Parteiführung in Moskau geführt, teilweise. Ja, also da sieht man auch, dass das sozusagen noch eine Nebengeschichte hat, die ganze Sache. Also das war auch nicht immer ganz konfliktfrei und friktionsfrei. Also die Beziehung der DDR-Führung in der DDR selbst, aber dann eben auch gegenüber Moskau. Also da musste man sich auch deklarieren. Aber da ist die DDR eigentlich sehr, sehr konsequent und sehr stark eigentlich einen eigenen Weg gegangen. Das ist auch recht spannend. Auf jeden Fall, also diese Ausbeutung der Sportlerinnen und Sportler war eine Sache oder ein Bereich, der in der DDR wirklich massivst und systematisch betrieben worden ist. Das sieht man und das ist von der Kindheit an weggegangen. Also wirklich in der Kindheit und der Jugend dieser Sportlerinnen und Athletinnen, die sozusagen ihren Weg im Leistungssport oder Spitzensport gesucht haben, auch unter Zwang, ja, und auch unter Druck, auch was die Familien betrifft. Also man hat da keine Mühen gescheut, auch die Familien dann unter Druck zu setzen dementsprechend. Und man muss schon sagen, zu einem gewissen Teil waren ganze Familien auch in den Fängen der Sportführung, ja, der DDR-Sportführung. Und in diesen Zwängen und auch diese Sportlerinnen und Athletinnen selbst natürlich. Das war eine Sache und was dann sozusagen dazu kommt, ist diese Kontrolle der Sportlerinnen, Sportler und Athleten und Athletinnen nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf internationaler Ebene. Das heißt, diese Menschen sind von der Stasi überwacht worden. Da waren gewisse Agenten und Beamte eingesetzt, die sozusagen auch mitgefahren sind, die immer wieder geschaut haben, mit wem treffen sich diese Sportler und Sportlerinnen, mit wem haben sie Kontakt. Nicht nur sozusagen auf sportlicher Ebene, sondern selbst auch im privaten Bereich. Das ist eigentlich das gesamte Leben durchleuchtet worden, kann man sagen, ja, wie mit einem Röntgenapparat.
Wir sprechen heute natürlich nur oberflächlich drüber, aber es ist dann nämlich auch im Buch, oder ich will es nur ergänzen im Buch, es ist ja nicht nur die DDR, was sozusagen Spionage betreibt, sondern ja auch die BRD, was ja natürlich insofern Gegenspionage, wenn man das so nennen will, betreibt. Siehst du das so als ein Geben und Nehmen oder ist es schon sehr DDR-lastig?
Ja, das ist natürlich ein spannendes Kapitel, dass es auch auf der Gegenseite, wenn man so will, unter Anführungszeichen, ja, genau, auch zu einer gewissen Spionage gekommen ist, ja, also auch von Seiten der BRD. Also auch dort war der Geheimdienst eingeschalten und hat sich natürlich Gedanken gemacht, okay, wie können wir sozusagen diese Angriffe abwehren. Ja, wurden natürlich auch immer wieder als Angriffe bezeichnet, ja, auf beiden Seiten, sowohl bei der DDR wie auch bei der BRD. Ja. Und da ging es natürlich schon auch darum, den größtmöglichen Nutzen auch zu ziehen und zu schauen, wie kann man eventuell auch jemanden abwerben und vielleicht für sich gewinnen. Und das ist was die BRD zum Beispiel sehr stark forciert hat. Das sieht man auch dann eigentlich ab, ja, 50er, 60er Jahre dann speziell, wo man dann versucht hat, auch DDR-Sportlerinnen, Athletinnen, aber auch Trainer für sich zu bekommen, für sich zu gewinnen, für die BRD, für das westliche Sportsystem und dem auch ganz stark nachgegangen ist und auch Beobachtungen angestellt hat. Ja, das heißt, da waren auch Personen in der DDR eingeschleust, die haben natürlich auch diese Trainer, ja, ich sage jetzt einmal, im Visier gehabt. Ja, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, aber die haben diese Trainer sich angeschaut und sich überlegt, wer der eventuell geeignet, könnte man den nach Westdeutschland holen, könnte man den einsetzen für das Nationalteam oder für eine Nationalmannschaft, könnte sich der ideologisch oder wäre der ideologisch auch geeignet.
Das heißt, die haben sozusagen ein Profiling gemacht von den
Personen. Profiling gemacht, genau, so wie es halt die CIA macht, ja, sage ich jetzt mal, oder andere Geheimdienste. Mhm. Ja, das waren eigene Agenten, die so eine Art Profiler waren. Und die waren eingesetzt und haben sich natürlich nicht nur Sportlerinnen und Sportler angeschaut, sondern auch die Trainer der DDR. Und wir wissen ja, dass etliche ja dann geflohen sind und den Weg sozusagen Richtung Westen gesucht haben und dann auch für die BRD zum Einsatz gekommen sind, beziehungsweise in das westdeutsche System übergelaufen sind, wenn man so will.
Im Beitrag hast du auch ein Beispiel eines DDR-Sportlers genannt. Vielleicht lässt man dir nur wirklich nur kurz umreißen, weil die Leute sonst dann nochmal nachlesen. Er könnte natürlich bei vielen Innsbrucker und Innsbruckerinnen bekannt sein, da er dann in seiner weiteren Tätigkeit ja in Innsbruck im Einsatz war. Magst du vielleicht ganz kurz umreißen seine Story, wie er nach Innsbruck gekommen ist?
Ja, also der Klaus Duscherer war ein nordischer Kombinierer. Und wenn man sich so seine Biografie anschaut, ist er klassisch eigentlich aufgewachsen als Sohn eines Spitzensportlers, der einerseits Fußballer und Wintersportler war. Und er stammt so aus diesem Erzgebirge eigentlich und hat sich sehr früh den Skisport begeistern können und vor allem sozusagen für diese nordische Kombination. Und der Klaus Duscherer war eigentlich schon, ja, relativ früh, zumindest hatte er Kontakte auch zu westdeutschen Sportlern. Und das geht auch aus diesen Akten der Stasi hervor. Er hat es selber dann erzählt. Er ist auch einer jener DDR-Spitzensportler, die sozusagen diesen massiven Doping-System ausgesetzt waren. Das ist was sozusagen der Punkt, den er immer wieder schildert und das natürlich auch an die Substanz gegangen ist. Das darf man nicht vergessen. Nicht nur sozusagen körperlich, sondern auch psychisch. Und er ist einer von jenen Sportlerinnen und Athleten gewesen, die auch mit dem westdeutschen Sportsystem oder dem westeuropäischen Sportsystem, wenn man es will, geliebäugelt hat. Er hat dann eine Österreicherin kennengelernt, ja, aus der Steiermark und nutzt eigentlich die Olympischen Spiele 1976 in Innsbruck für die Flucht und kann sie da absetzen. Interessant ist, dass er sofort in der DDR dann als Sportverräter auch abgestempelt wird in der öffentlichen Wahrnehmung und offiziell gesehen die DDR aber versucht oder das DDR-Sportsystem ihn noch einmal zurückzugewinnen. Das heißt, man sieht auch bei ihm, was eben auch die Regel war bei geflüchteten Sportlern aus der DDR, wie stark sozusagen dieser ganze Stasi-Sicherheitsapparat halt auch Richtung Ausland operiert. Die haben wirklich versucht, ihn da weiter zu verfolgen. Das heißt, zu schauen, was macht er eigentlich jetzt im Ausland. Er ist ja dann nach Österreich und hat dort auch die Staatsbürgerschaft dann beantragt und bekommen schlussendlich. Und man sieht aus den Akten, dass man die DDR zwar gehen lässt, ja, offiziell, und seiner, ja, Ausbürgerung und Einbürgerung in Österreich sozusagen stattgibt, aber die Stasi verfolgt ihn weiter. Also das heißt, die schauen schon ganz genau, was macht der Duscherer jetzt eigentlich da in Österreich, ja, im Westen, mit wem trifft er sie, betreibt er da eine Art von sozusagen Spionage, gibt er da irgendwas weiter von der DDR in Richtung Westen oder nicht, ja, und das ist sehr, sehr spannend und das sieht man immer wieder und bei ihm geht es ja glücklich aus. Im Endeffekt bleibt er ja dann in Österreich, startet auch für Österreich. Bei manchen anderen weiß man ja auch, es kommt zu Todesfällen auch zum Teil, ja, wo man nicht ganz weiß, stecken nicht dahinter vielleicht sogar politische Morde. Also das sind Sachen, die nach wie vor ungeklärt sind, weil die Aktenlage dementsprechend dünn ist und es gibt da Widersprüche, aber man weiß sozusagen, dass dieses DDR-Sportsystem und natürlich der Geheimdienst, die Stasi sozusagen einen langen Arm hatte bis ins Ausland.
Vielen Dank, Andreas. Wir sind zeitlich schon wieder sehr weit fortgeschritten.
Okay,
ich würde jeden und jeder empfehlen, den Band zu holen, natürlich auch Andreas' Artikel zu lesen und die anderen auch. Und ich bedanke mich einmal ganz herzlich, Andreas.
Ja, super. Danke, Tobias. Vielen Dank.
Das war unsere Folge mit Andreas Praha. Hören Sie auch nächste Woche wieder rein, wenn wir mit Dr. Peter Baumgartl sprechen.